Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Schön, dass ihr da seid. Ich bin Sibylle Salewski. Wenn wir heute über Migration reden oder wenn wir darüber reden, wem wir Asyl gewähren sollten, dann spielen in diesen Debatten fast immer die Menschenrechte der betroffenen Personen eine prominente Rolle. Das war allerdings nicht immer so.
Akteure, die sich für die Inklusion von Migrantinnen und Migranten stark machen, nutzen dafür regelmäßig, sogar mit gewissen Routinen, menschenrechtliche Argumente. Die Vermenschenrechtlichung der Art und Weise, wie wir über Migration sprechen, wie wir argumentieren, wie wir streiten, hat sich revolutionär verändert. Die Beobachtung ist das, dass die Menschenrechte in migrationsbezogenen Konflikten zur zentralen Sprache geworden sind, in denen diejenigen, die für die Inklusion streiten, sprechen.
Wie es dazu gekommen ist, dass wir heute ganz selbstverständlich in Debatten um Migration über Menschenrechte reden, darum geht es jetzt in dem Vortrag. Unser Redner ist Jürgen Bast. Er ist Jurist und forscht zu europäischem und internationalem Migrationsrecht. Wenn heute vor Gericht zum Beispiel über den Aufenthaltsstatus eines Migranten oder einer Migrantin verhandelt wird, dann, sagt Jürgen Bast, geht es oft um die Frage, ob die Menschenrechte dieser Person verletzt wurden oder nicht. Aber nicht nur vor Gericht. Auch in politischen und ethischen Diskussionen um Migration nehmen Menschenrechte eine zentrale Rolle ein. Dass das so ist, dass die Frage nach den Menschenrechten heute so wichtig geworden ist, das komme einer politisch-kulturellen Revolution gleich, sagt Jürgen Bast. Zu verdanken sei sie denen, die sich immer wieder für die Rechte von MigrantInnen eingesetzt haben. Jürgen Basts Vortrag hat den Titel »Aufenthaltsrechtliche Illegalität – zur Zukunft eines menschenrechtsbasierten Ansatzes«. Jürgen Bast hat diesen Vortrag am 14. März 2024 in Berlin gehalten, auf der Tagung »Ohne Papiere, aber nicht ohne Rechte – Aufenthaltsrechtliche Illegalität in Zeiten restriktiver Migrationspolitiken«. Veranstaltet wurde die Tagung von der Katholischen Akademie Berlin.
Ich muss aber gleich eine Warnung vorwegschicken. Sie haben gesagt, ich sei prädestiniert. Ich sehe mich eigentlich eher heute in der Aufgabe eines Dilettanten. Und der Spieler, der Dilettant, sozusagen, ist ja ein fröhlicher Mensch. Und deswegen freue ich mich auf die Aufgabe, als erstens Jurist zu Ihnen sprechen zu können. Ich kann aber gleich sofort diejenigen, die keine Juristinnen und Juristen sind, entwarnen. Also ich habe gar nicht vor, so in spezielle technische Fragen des Juristischen zu gehen. Und wahrscheinlich gibt es da vielleicht auch gar nicht so viel zu berichten, weil meine Disziplin hinkt da schon ganz schön hinterher, wenn es um Fragen undokumentierter Migrantinnen und Migranten geht, Menschen in der aufenthaltsrechtlichen Irregularität, prekären Aufenthaltsstatus, ist eigentlich sehr lange, zum Beispiel im Gegensatz zur Soziologie, überhaupt nicht als Thema wahrgenommen worden. Es gab da so ein gewisses Vorurteil, glaube ich, das da eine zentrale Rolle spielte, dass irgendwie man aus einer rechtlichen Perspektive zum Thema Illegalität eigentlich gar nichts sagen könne, was natürlich völliger Blödsinn ist. Man kann sozusagen das gesamte juristische Staatsexamen im öffentlichen Recht mit Fällen bauen, die mit illegal abgestellten Kraftfahrzeugen zu tun haben. Und es gibt ganze Monographien über die baurechtliche Illegalität, sogenannter Schwarzbau, also den man auch nicht einfach abreisen kann, so, und wo der Rechtsstaat auch nicht suspendiert ist und wo selbst der Inhaber eines solchen Gebäudes Inhaber von Rechten ist. Aber gegenüber aufenthaltsrechtlicher Illegalität hatte die juristische Disziplin lange eine Wahrnehmungsverweigerung. Insofern bewege ich mich einfach heute ein bisschen weg von meiner Disziplin und probiere mich ein bisschen auch mit sozial- und kulturwissenschaftlichen Dingen, für die ich nur halbwegs qualifiziert bin. Das ist so der erste Aspekt des Spielerischen. Und der zweite, der hat mit der Aufgabenstellung zu tun, die Sie mir gegeben haben. Ich soll nämlich über die Zukunft nachdenken. Das wissenschaftliche Programm, wie man das macht, ist, glaube ich, noch nicht so richtig entwickelt. Und selbst bei der Gegenwart wird es schwierig. Und umso schöner, ich glaube, das, was ich hier heute tun darf, nennt man Zeitdiagnose. Aber methodisch gut abgesichert sind Zeitdiagnosen nicht. Und umso weniger kann ich also heute falsch machen. Gut. Also Sie selber haben in die Überschrift Ihrer Tagung sozusagen eine Zeitdiagnose aufgenommen. Wir leben in Zeiten restriktiver Migrationspolitik und ich schließe mich dem an. Ja, wir beobachten eine ganze Reihe von autoritären Tendenzen, von populistischen oder rechtsextremistischen Regierungen, die selber in der Lage sind, Migrationspolitik mit staatlichen Mitteln umzusetzen oder wo sie noch nicht in Regierungsverantwortung sind, üben sie doch spürbar Einfluss auf die Politik aus. Und das ist umso bedenklicher, als Rechtspopulismus eigentlich erst dann zur zerstörerischen Kraft wird, wenn Eliten der Meinung sind, sie könnten im Bündnis mit ihnen spielen und politische Programme durchsetzen. Ich nenne als Stichwort nur mal den Brexit oder die Regierung Trump. Was diese ganzen autoritären und rechtsextremistischen Tendenzen eint, über alle Differenzen, die die sonst haben hinweg, ist ihr Hass auf die Migrationsgesellschaft. Und umso bedauerlicher ist es, dass sie aktuell in diesem Programm Erfolge erzielen, indem auch Volksparteien bereit sind, Zugeständnisse in diese Richtung zu machen oder eben glauben, sie könnten gefahrlos Regierungsverantwortliche unter Druck setzen, indem sie immer restriktivere Migrationspolitiken fordern. Also Zeiten zur Sorge. Und noch mehr, wenn wir auf die Ebene der europäischen Rechtsentwicklung blicken, ein Bereich, mit dem ich mich auch in den letzten Jahren intensiv beschäftigt habe, sozusagen das Ergebnis des großen Asylkompromisses auf europäischer Ebene, ein ganzes Paket von Gesetzgebungsakten, ist zum ersten Mal seit der Europäisierung dieses Politikbereichs, der Flüchtlings- und Einwanderungspolitik, einschließlich der Politik in Bezug auf irreguläre Migration, zum ersten Mal, dass massiv Rechte abgebaut werden. Die Europäisierung selber Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre hat selbst zunächst mal eine Ausweitung von individuellen Rechten gebracht. Die erste Reformphase ein Jahrzehnt später hat nach meinem Eindruck ungefähr eine Stabilisierung des erreichten Niveaus gebracht. Und jetzt erleben wir, wie bestimmte Rechte zurückgenommen werden. Im konzeptionellen Zentrum dieser politischen Einigung steht die Idee einer massiven Einschränkung von Bewegungsfreiheit von Asylsuchenden, die ein spezialisiertes, rechtsstaatlich mit Abstrichen ausgestattetes Asylverfahren in Grenznähe bekommen sollen, während sie gleichzeitig entweder formell in Haft sind oder jedenfalls unter massiven Sanktionsandrohungen ihre Bewegungsfreiheit auf kleine Gebiete beschränkt ist. Und wie Sie aus Ihrer Praxis, die mit undokumentierten Migrantinnen und Migranten arbeiten, viel besser wissen als ich, je restriktiver die Migrationspolitik ist, desto mehr Menschen werden in die Illegalität gedrängt. Als Instrument der geordneten Migrationssteuerung ist es nachgerade kontraproduktiv. Und die Instrumente dafür sind so vielfältig, dass ich die gesamte Vortragszeit darauf verwenden könnte, Ihnen darüber zu berichten. Ich will jetzt ein zentrales Stichwort nur sagen, die massive Einschränkung von sozioökonomischen Rechten von Migrantinnen, die eingesetzt wird als Steuerungsinstrument. Wenn sich beispielsweise ein Asylbewerber, eine Asylbewerberin nicht an dem Ort aufhält, in dem sich das europäische Asylzuständigkeitssystem vorstellt, dass die Person hingehört und ihr Asylverfahren durchzuführen hat, drohen massive Leistungskürzungen, die in die Nähe dessen zumindest geraten und in der Praxis diese Schwelle häufig überschreiten werden, wo ein menschenrechtlich garantiertes sozioökonomisches Minimum unterschritten wird. Ich will aber jetzt nicht von meinem Pfad abkommen, was ich eigentlich mit Ihnen besprechen wollte. Ich wollte Ihnen aber zunächst mal mitteilen, dass ich diese Sorge teile, die Sie in dem Titel Ihrer Veranstaltung hier ausgeflaggt haben. Ich will aber eigentlich was ganz anderes machen. Ich will Ihnen Mut und Optimismus vermitteln. Sie sprachen in der Einleitung von einem faktenbasierten Ansatz, der nötig sei. Also suchen wir nach Evidence. Suchen wir nach Evidence for Hope, sagen, um einen Titel einer berühmten Menschenrechtsforscherin, Frau Sicking, aufzugreifen. Evidence for Hope ist sozusagen mein Thema. Wie das zusammenhängt, werden Sie gleich noch sehen. Ich gehe davon aus, dass undokumentierte Migrantinnen und Migranten und ihre Unterstützerinnen und Unterstützer, also ich unterstelle mal Sie hier im Raum, Pioniere des Menschenrechtsschutzes sind und waren und dass Sie stolz auf Ihre Arbeit sein können und stolz auf das sein können, was Sie erreicht haben. Dass es Evidenz dafür gibt, dass wir weiterhin in einer Zeit leben, wie gesagt Zeitdiagnose, dass unsere Zeit weiterhin dadurch gekennzeichnet ist, dass eine Kulturrevolution stattgefunden hat, die die Menschenrechte von Migrantinnen und Migranten auf die Tagesordnung gesetzt hat und die wesentlichen Eckpfeiler, die essentielle Infrastruktur dieser postrevolutionären Gesellschaft, in der wir leben, steht. Sie ist weiterhin intakt. Das ist meine Botschaft und davon will ich Sie im weiteren Verlauf überzeugen. Ich nutze dabei Einsichten und Ideen und Fragestellungen aus einem Forschungsprojekt. Ich bin Sprecher eines aus 10 Teilprojekten bestehenden Forschungszusammenhang, den freundlicherweise die Deutsche Forschungsgemeinschaft finanziert, der sich Menschenrechtsdiskurse in der Migrationsgesellschaft nennt, mit rechts-, sozial- und kulturwissenschaftlichen Projekten. Menschenrechtsdiskurse in der Migrationsgesellschaft, kurz MEDIMI. MEDIMI ist zentriert organisiert um einen Schlüsselbegriff, mit dem wir versuchen, irgendwie umzugehen, den wir irgendwie theoretisch in den Griff kriegen wollen, den wir besser verstehen wollen. Der Schlüsselbegriff lautet Vermenschenrechtlichung. Vermenschenrechtlichung migrationsgesellschaftlicher Praktiken, Diskurse, englische Human Rightization, ein Kunstwort, der einen Prozess beschreiben soll, der eigentlich zwei Dinge gleichzeitig meint. Nämlich einerseits zum ersten einen großen historischen Transformationsprozess und um nicht so fachsprachlich mit Ihnen zu reden, eine Revolution. Die Vermenschenrechtlichung der Art und Weise, wie wir in migrationsgesellschaftlichen Kontexten über Migration sprechen, wie wir argumentieren, wie wir streiten, hat sich revolutionär verändert. Das ist die erste Bestandsaufnahme und mit empirischer und rechtsdogmatischer Forschung interessieren wir uns dafür in diesem Forschungsprojekt, welche typischen Dynamiken sich unter diesen vermenschenrechtlichen Bedingungen entfalten. Also wie Akteure in migrationsbezogenen Konflikten, die für die Inklusion von Migrantinnen und Migranten eintreten wollen. Inklusion jetzt in einem sehr weit verstandenen Kontext sozusagen. Das kann alle möglichen Arten von Konflikten jetzt sein. Territoriale Inklusion, Inklusion in soziale Teilbereiche. Akteure, die sich für die Inklusion von Migrantinnen und Migranten stark machen, so unsere Ausgangsbeobachtungen, nutzen dafür, mal vorsichtig formuliert, häufig, regelmäßig, sogar mit gewissen Routinen, menschenrechtliche Argumente. Und zwar sowohl in einem juristischen Kontext, also vor Gericht, werden Menschenrechte als juristisches Argument stark gemacht. Oder in einem politischen Handlungskontext werden menschenrechtliche Forderungen erhoben als moralisch-politischer Claim, der nicht notwendigerweise identisch ist mit dem juristischen Menschenrechtsbegriff. Und selbst in weniger institutionell gerahmten Kontexten des Alltags, wenn es da zu Konfliktsituationen kommt, machen Migrantinnen und Migranten selbst oder auch ihre Unterstützer in entsprechenden Kontexten menschenrechtliche Forderungen geltend. Gar nicht so sehr jetzt als juristisches Argument, sondern in alltagsweltlichen Konflikten. Also wir vermuten mal, wir beobachten, dass vermenschenrechtlichte Praktiken im Recht, in der Politik, im Alltag anzutreffen sind. Das meint natürlich nicht, dass diese Claims notwendigerweise sich durchsetzen. Und unter Umständen sind Akteure, die für die Exklusion von Migrantinnen und Migranten streiten, gerade in der Übermacht. Also Vermenschenrechtlichung heißt nicht, kein Bluewashing intended, sozusagen, dass alles immer besser wird. Aber die Beobachtung ist doch, dass die Menschenrechte in migrationsbezogenen Konflikten zur zentralen Sprache geworden sind, in denen diejenigen, die für die Inklusion streiten, sprechen. Und das will ich mit Ihnen heute an so ein paar Punkten so durchüberlegen, was das für die spezielle Gruppe der Menschen in der aufenthaltsrechtlichen Illegalität bedeutet. Und meine Feststellung ist dabei, ich war selber überrascht, wie sehr die undokumentierten Migrantinnen und Migranten und ihre UnterstützerInnen Pioniere des Menschenrechtsschutzes waren. Also sie, sozusagen, sie haben Pionierleistungen sozusagen erbracht. Das will ich machen, nachdem ich Ihnen also so eine vage Idee erstmal gegeben habe von diesem Schlüsselbegriff Human Rightization, will ich das ein bisschen konkreter durchüberlegen. In dem ersten Schritt will ich Ihnen nochmal das Ausmaß dieser Kulturrevolution vor Augen führen durch einen Blick in die Vergangenheit. Manchmal sieht man als zeitgenössischer Teilnehmer die eigene Gegenwart ja vielleicht besser, wenn man sie in einen Kontrast stellt zu dem, wie es in einer früheren Phase war. Dazu habe ich mir nochmal angeschaut, das wahrscheinlich wichtigste Buch zur Geschichte der Menschenrechte, Samuel Moyn, The Last Utopia, sozusagen so eine Geschichte der Menschenrechte mit der zentralen These, auch glaube ich in der historischen Forschung weitgehend sozusagen konsentiert, der sagt, das Jahrzehnt der Menschenrechte, das Jahrzehnt, in dem die eigentlich so richtig groß geworden sind und das geworden sind, was wir heute unter Menschenrechte verstehen, sind die 70er Jahre gewesen. Ja, erfunden wurde die Idee, dass man auf überstaatlicher Ebene die grundlegenden Rechte von Menschen schützen sollte in den 1940er Jahren. Aber im Kontext der UNO spielte sich das lange nicht besonders wirkungsmächtig aus. Das geriet in die Fallstricke des Kalten Krieges und ist eigentlich ein Instrument der gegenseitigen politischen Kritik geworden zwischen den verschiedenen Akteuren dort. Das, was wir heute Menschenrechte nennen, so Moyn, ist eigentlich erst so richtig in den 1970er Jahren entstanden. So die Idee, dass es dann einen reformkommunistischen Weg, reformsozialistischen Weg geben könnte, ist von den Panzern in Prag und von den Maschinengewehrsalven in Santiago de Chile abgeräumt worden. Was blieb als Last Utopia waren die Menschenrechte. Man stellt fest, dass sie an ganz unterschiedlichen Orten gleichzeitig eigentlich auf die Tagesordnung kommen. Das lateinamerikanische Exil, die Christdemokraten und die Sozialisten finden sich in der ökumenischen Sprache der Menschenrechte wieder, in der Kritik der lateinamerikanischen Militärdiktaturen, die sogenannten Dissidenten im kommunistischen Machtblock, Václav Havel, Solzhenitsyn, sozusagen formulieren sozusagen ihre Distanz vom Regime in einer Sprache der Menschenrechte. Und eine kleine quietistische Organisation in England entwickelt sich zu der großen Kampagnenmaschine, die Formate definiert, wie Menschenrechtspolitik gemacht wird. Amnesty International, sozusagen, wird erfunden in der Weise, wie es bis heute existiert und bekommt im Jahr 1977 den Friedensnobelpreis. Das ist so die Geschichte, die Moyn erzählt. Jetzt habe ich das aber natürlich unter einem sehr spezifischen Blick gelesen und der spezifische Blick war, was ist denn mit den Migrantinnen und Migranten? Und die kommen praktisch nicht vor. Und auch in den Parallelwerken Eckel und andere, also der hat die nicht vergessen, sondern migrationsbezogene Konflikte waren nicht Thema für die in dieser großen Phase der Menschenrechtsexpansion. Es gibt tatsächlich ein einziges Beispiel, so zwei, drei Seiten. The American Jewish Committee organisiert eine Konferenz und wissenschaftliche Studien. Da geht's charakteristischerweise um die Auswanderung von Juden aus der Sowjetunion. Also nicht Fragen des verhinderten Zugangs, sondern die Ausreise war eigentlich das einzige Thema, das menschenrechtlich thematisiert worden ist. Ein Befund, der sich auch in der schönen deutsch-deutschen Geschichte wiederfindet, eines Bielefelder Historikers. Das Buch heißt Die Mauergesellschaft, ungemein lesenswert, der irgendwie zeigt, dass das die einzigen zivilgesellschaftlichen Gruppen, die in den 1970er Jahren Migrationsfragen menschenrechtlich thematisieren, erzkonservative, sagen Antikommunisten sind, die mit der Entspannungspolitik der sozialliberalen Regierung nicht einverstanden sind und wollen, dass weiterhin die DDR für ihre Ausweiseverhinderungspolitik unter Druck gesetzt wird. Die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte wird gegründet von dem Macher des ZDF-Magazins Löwenthal, sozusagen jemand, der vielleicht ein anderer für antikommunistische Politik steht. Also glauben Sie nicht, dass die Menschenrechte immer ein progressives Projekt gewesen sind. Also die Menschenrechte kommen nicht vor. Und wenn Sie diesen Befund mal halten gegen Ihre eigenen Erfahrungen, vielleicht auch Ihre eigenen Praxis, wie selbstverständlich Sie, der Weihbischof in seiner Einleitung gesagt hat, dass uns hier ja alle der menschenrechtliche Ansatz eint. Und Herr Bast sagt Ihnen, wo er herkommt und wo er hingeht. Wie selbstverständlich eigentlich die Menschenrechte die Währung geworden sind, in der ein- und ausgezahlt wird in Migrationsfragen. Die Distanz könnte kaum größer sein. Da irgendwo dazwischen, zwischen heute und den 70er Jahren, hat offenbar ein revolutionärer Umbruchprozess stattgefunden. Wahrscheinlich kann man ihn, ist bei Kulturrevolutionen ja schwierig zu datieren, es findet kein Sturm auf ein Winterpalais statt, der ein bestimmtes Datum hat. Wahrscheinlich findet das so im Lauf der 1990er Jahre statt, aber wahrscheinlich so richtig erst so in der ersten Hälfte des ersten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts. Und da fand ich es übrigens ganz passend, als ich im Vorgespräch gefragt habe, wann ist denn eigentlich diese Tagung hier entstanden, wann haben Sie sich zum ersten Mal getroffen? 2004. Dieses Datum, so 2002, 2003, 2004, taucht an allen möglichen Stellen, so bei meinen natürlich nicht systematischen Forschungen aus. Irgendwie passiert da Anfang der Nullerjahre etwas in den Köpfen, in der Praxis und, wie ich Ihnen auch gleich noch zeigen werde, im Recht. Also das fand ich ganz interessant. Wie haben sich eigentlich, letzter Gedanke zu diesem Punkt, im historischen Kontrast sieht man eigentlich erst, wie groß die Veränderung ist. Wie haben sich eigentlich die Art und Weise, wie wir über Menschenrechte nachdenken und über sie sprechen, geändert in dieser Zeit? Die Menschenrechte selber haben sich grundlegend geändert, die Menschenrechtspraxis. In den 1970er Jahren waren die Menschenrechte etwas mit einem klar antitotalitären Bias. Die Menschenrechte waren etwas, das wurde woanders verletzt. Und dann gibt es zivilgesellschaftliche und sonstige Praktiken, die sich auf die Menschenrechte woanders beziehen. Prisoners of Consciousness, die in einem Gefängnis in Lateinamerika sitzen. Heute in migrationsbezogenen Konflikten verwenden wir die Menschenrechte wie selbstverständlich in unseren liberalen Demokratien, in unseren eigenen politisch-gesellschaftlichen, rechtlichen Kontext. Die Menschenrechte sind, wie jemand, der die Geschichte der Menschenrechte für die Vereinigten Staaten von Amerika geschrieben hat, mal gesagt hat, coming home. Die Menschenrechte sind nicht mehr das woanders, sondern das ist das, was wir hier in unseren Gesellschaften in Frage stellen, ohne damit automatisch zu behaupten, dass sie totalitär seien. Ein Stück weit sind die Menschenrechte also lokalisiert worden, in lokale Konflikte einbezogen worden. Erste Beobachtung. Zweite Beobachtung, wenn man die Art und Weise, wie Solzhenitsyn oder Havel über Menschenrechte gesprochen haben, mit dem vergleicht, wie wir das heute machen, es hat ein enormer Prozess der Politisierung stattgefunden. Die Menschenrechte sind nicht mehr das unbestreitbare Minimalprogramm, über das man nicht argumentieren kann, sondern die Menschenrechte sind etwas, über dessen Anwendung, über dessen politischen Implikationen man streiten kann. Menschenrechte haben ein Stück weit sozusagen eine maximalistische Idee. Sie verdrängen auch Verwirklichung. Es ist nicht nur etwas, was absolut verboten ist, sondern es sind Erwartungen, die wir heute an Gesetzgeber richten, ohne automatisch behaupten zu können, es gäbe nur diese eine genau richtige Lösung für eine menschenrechtliche Frage. Also die Menschenrechte sind Teil des politischen Getümmels geworden. Insofern ist auch der Vorwurf, Menschenrechte sei eine Moralisierung der Politik, vielleicht gar nicht zutreffend, sondern es ist, Menschenrechte sind Teil der politischen Auseinandersetzung geworden, über die man legitimerweise streiten kann. Und drittens, und das ist für meine persönlichen Arbeitszusammenhänge vielleicht die wichtigste Beobachtung, die Menschenrechte haben einen enormen Prozess der Verrechtlichung erfahren. In den 1970er Jahren, wenn Sie die Dokumente von Amnesty International anschauen, da wird nicht juristisch argumentiert. Und es wird auch nicht als erstes überlegt, wo kann man strategische Prozessführung machen, um, abgesehen davon, dass es diese Foren noch gar nicht gegeben hat, die Menschenrechte sind da gar nicht so sehr als juristisches Argument gedacht. Und heute hat in ganz vielen Kontexten eine Verrechtlichung der Menschenrechtsidee stattgefunden. Überlegen Sie mal selber, ob Sie nicht auch in Ihrer eigenen Praxis Menschenrechte sehr häufig mit einer juristischen Geltungsbehauptung versehen. Sozusagen, wenn Sie sagen, eine Menschenrechtsverletzung Da meinen Sie sehr häufig damit, es sei auch illegal. Pushbacks-Praktiken sind illegal, weil sie eine Menschenrechtsverletzung sind. Da ist sozusagen eine Rechtsbehauptung drin. Es ist nicht nur ein moralisch-politisches Argument, das hier gemacht wird. Also so viel zur vielleicht, um Sie aus Ihrer Zeit herauszuholen und ein bisschen darüber wundern zu lassen, wie selbstverständlich heute die Menschenrechte in dem, was Sie bewegt, präsent ist. Ich will jetzt im nächsten großen Schritt mit Ihnen Überlegungen darüber anstellen, über die postrevolutionäre Gesellschaft. Also über das, was diese Kulturrevolution der Vermenschenrechtlichung migrationsbezogener Konflikte geschaffen hat und überlegen, ob diese wesentliche Infrastruktur des Menschenrechtsschutzes eigentlich weiterhin grundsätzlich intakt ist. Mit so einer sozialwissenschaftlichen gefärbten Begrifflichkeit sprechen wir in Medimi von Möglichkeitsbedingungen, Conditions of Possibility. Also bestimmte Arrangements, Strukturen, die es wahrscheinlicher machen, dass in bestimmten Kontexten dass Menschenrechte relevant gemacht werden in migrationsbezogenen Konflikten. Also etwas, das eine Handlungsvoraussetzung dafür ist, um juristische, politische oder auch alltagsweltliche Konflikte über Menschenrechte, über Migrationsfragen mit Menschenrechten auszufechten. Also sie relevant machen zu wollen. Was sind die drei großen Interpretationsvorschlag von uns, von mir? Die drei großen Möglichkeitsbedingungen, die es wahrscheinlich machen, dass die Menschenrechte von Migrantinnen und Migranten relevant gemacht werden. Ich sag's mal erst auf Englisch. Human Rights Movements, Human Rights Laws, Human Rights Consciousness. Menschenrechtsorganisationen und Netzwerke, Menschenrechtsbewegung. Ich schaue hier in den Raum und sehe Vertreter desselben. Menschenrechte als juristisches Argument, Human Rights Law, was immer so ein Gemeinschaftsprodukt von Gerichten und Rechtswissenschaft ist, damit Rechtsentwicklung stattfindet, und Menschenrechtsbewusstsein, also Human Rights Consciousness, also die grundlegende Idee, die Überzeugung, dass Migrantinnen und Migranten Träger von Rechten sind, von grundlegenden Menschenrechten sind. Und zwar sowohl in der Selbstwahrnehmung, sich als Träger, als Inhaber von Menschenrechten zu sehen, als auch durch andere, dass wir in der Art und Weise, wenn wir gesellschaftlich über Migration sprechen, unterstellen, dass Migrantinnen und Migranten, und zwar auch solche ohne einen legalen Aufenthaltsstatus, grundlegende Rechte haben. Und das nicht, weil wir strategisch handeln wollen, weil wir in einem Schriftsatz ein Gericht von etwas überzeugen wollen, und auch nicht, weil wir denken, das sei jetzt ein gutes Argument für die Pressemitteilung, sondern weil das Ausdruck unserer innersten Überzeugung ist. Menschenrechtsbewegung, Menschenrechte als Recht, Menschenrechte als Menschenrechtsbewusstsein. Das will ich mit Ihnen jetzt im Folgenden mal durchüberlegen an der Gruppe der Menschen in aufenthaltsrechtlicher Illegalität. Für die Menschenrechtsbewegung, also die Kontexte, in denen Menschenrechte als moralisch-politisches Argument geltend gemacht werden, kann man vielleicht nochmal unterscheiden zwischen so einer Ebene der globalen Politik und einer der lokalen. Ich interessiere mich eigentlich mehr für die lokale. Ich erzähle diese globale aber, weil sie, glaube ich, mit dieser lokalen zusammenhängt. Da wird man vielleicht als erstes wichtigstes Dokument die Migrant Worker Convention nennen. Im Jahr 1990 von der UN-Generalversammlung verabschiedet, dann erst 2003 in Kraft getreten. Also besonderer Menschenrechtsvertrag, der sich um ArbeitsmigrantInnen und ihre Familienangehörigen kümmert. Warum ist das so besonders so relevant im Kontext von irregulärer Migration? Erstens, weil die Art und Weise, wie der Migrationsstatus dort definiert ist, so weit ist, dass fast alle Migrantinnen und Migranten dort als Arbeitsmigranten verstanden sind. Und weil es ein Dokument ist, soweit ich sehen kann, auch auf globaler Ebene das erste, in dem ausdrücklich ausformuliert wird, dass bestimmte grundlegende Menschenrechte ganz unabhängig vom Migrationsstatus gewährleistet sind und so auch ein eigenes Kapitel zu undokumentierten Migranten drin ist, was im politischen Ergebnis dazu geführt hat, dass praktisch keiner der großen Migrationszielstaaten diese Konvention je ratifiziert hat. Ich erzähle Ihnen eigentlich hier doch nach verbreiteter Ansicht eher die Geschichte eines Scheiterns, jedenfalls diejenigen, die sich mit diesem Dokument schon mal befasst haben. Ich sehe das ehrlich gesagt ein bisschen anders. Mal ganz abgesehen davon, dass doch eine ganze Reihe von Staaten und sei es solche des globalen Südens dieses Dokument ratifiziert haben und praktisch anwenden und es schließlich ja auch so etwas wie Süd-Süd-Migration gibt, macht sich doch diese Migrant Worker Convention auf vielfältige Art und Weise in Diskursen bemerkbar, auch wenn sie nicht für alle Staaten der Welt gleichermaßen Geltung hat. Also wenn Sie für den juristischen Diskurs sich das anschauen, wann fängt es überhaupt an, dass Menschen über grundlegende Rechte von Migrantinnen und Migranten unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus nachdenken, beziehungsweise explizit über die Menschenrechte von irregulären Migrantinnen und Migranten nachdenken, ist das ein juristischer Diskurs von Leuten, die sich um diese Migrant Worker Convention organisieren und in ihren Argumenten, aber natürlich auch auf andere Menschenrechtsdokumente Bezug nehmen, auf die grundlegenden wirtschaftlichen, sozialen Menschenrechte, die in dem UN-Sozialpakt niedergelegt sind und beispielsweise das juristische Argument stark machen, dass ganz unabhängig von dem Migrationsstatus Menschen grundlegende soziale und wirtschaftliche Menschenrechte haben. Ein Argument, das beispielsweise viele von Ihnen, die in der Praxis mit Fragen von der Gesundheit von undokumentierten, clandestinen Migrantinnen und Migranten zu tun haben, sagen, heute plausibel als juristisches Argument stark machen können, was aber ja nicht vom Himmel fällt, was sozusagen Teil einer sozusagen eines juristischen Diskurses ist, der selber übrigens auch schon eine Vermenschenrechtlichungsprozess voraussetzt, nämlich die Idee der Vermenschenrechtlichung von Gesundheit, dass wir Gesundheit heute als Individualrecht denken und dann diesen Gedanken grundlegend übertragen auf Menschen ohne gesicherten Aufenthaltsstatus. Das ist so der eine Grund, warum ich diese Migrant Worker Convention hier für relevant halte und erwähnen wollte. Aber ein weiterer Grund ist, dass diese Geschichte ja auch weitergegangen ist auf globaler Ebene. Als ich zum ersten Mal in diesem Raum hier war, da fand ein Treffen statt zivilgesellschaftlicher und akademischer VertreterInnen, die sich mit dem Global Compact for Migration beschäftigt haben und in Dialog getreten sind mit Vertretern der Bundesregierung, weil die katholische Kirche eingeladen hat, ist die christdemokratische Regierung auch erschienen. Der Global Compact for Migration nimmt ganz wesentliche Anliegen der Migrant Worker Convention auf. Die Formel Human Rights of All Migrants Regardless of Migration Status, of their Migration Status, findet sich an zahllosen Stellen dieses Dokuments, auch gerade an den kritischen Punkten, wenn es zu Zugang, Access to Essential Services geht, wie zum Beispiel Gesundheitsversorgung und Bildung. Ja, der Global Compact for Migration ist rechtlich nicht verbindlich, aber wer sich mit internationalem Recht ein bisschen auskennt, weiß, dass die Dynamiken auf internationaler Ebene nicht an der rechtlichen Bindungskraft liegen, ob der Global Compact for Migration weitergeht als Prozess, gerade in diesen Tagen finden die regionalen Reviews statt oder nicht, hängt nicht an der Frage, ob das Dokument formalrechtlich verbindlich ist. Also da kann man eigentlich sehen, dass für die Idee der Menschenrechte von Migrantinnen und Migranten Dokumente durchaus Vorreiterrolle hatten, die sich explizit auf die Rechte von Menschen in der aufenthaltsrechtlichen Illegalität bezogen haben. Ich interessiere mich aber für diese Frage der Menschenrechte in der Politik eigentlich unter dem Stichwort Human Rights Movements vor allem für die lokale zivilgesellschaftliche Ebene. Die Dinge hängen zum Teil zusammen, weil es doch ganz interessant ist zu sehen, wie sich rund um solche internationalen Prozesse dann auch wiederum Koalitionen zivilgesellschaftliche Akteure bilden, wie beispielsweise der Global Compact for Migration inhaltlich anders aussähe, wenn es nicht erfolgreiche Lobbyarbeit zivilgesellschaftlicher Akteure gegeben hätte, die sozusagen auf diesen Prozess Einfluss nehmen. Und wie gesagt, in diesem Raum saßen zivilgesellschaftliche Akteure, ich durfte Gast sein, beieinander und haben versucht, mit dem Global Compact for Migration einen migrationspolitischen Einfluss aufzuüben auf die Migrationspolitik, die die deutsche Bundesregierung vertritt. Insgesamt ist mein Eindruck, und da kennen die meisten von Ihnen hier im Raum sich viel besser aus als ich, dass es doch eine vergleichsweise gut entwickelte, oft sehr professionell arbeitende Landschaft zivilgesellschaftlicher Organisationen gibt, die sich auf einer verstetigten Art und Weise migrationspolitischen Fragen im Allgemeinen widmet und jetzt für unseren speziellen Kontext heute Fragen der Rechte von undokumentierten Migrantinnen und Migranten. Das ist natürlich nicht nur das Produkt internationaler Politik, sondern es gibt ganz autonome Prozesse, die dazu geführt haben, wann irgendwann die Bischofskonferenz eine Stelle einrichtet, die sich mit Migrationsfragen beschäftigt. Oder wann Amnesty International sagt, das ist auch ein Thema für uns. Oder Sie alle wissen darüber wahrscheinlich mehr als ich, aber mein Eindruck ist, dass die zivilgesellschaftliche Infrastruktur als zentrale Condition of Possibility, migrationsbezogene Konflikte mit menschenrechtlichen Argumenten auszufechten, intakt ist. Ja, Zeiten restriktiver Migrationspolitiken, das bedeutet Arbeit für Sie als zivilgesellschaftliche Akteure und einschließlich Trauerarbeit über erfolglos gefochtene Kämpfe. Heißt aber nicht, dass der Kampf nicht weitergeht, dass die Menschenrechtsrevolution rückabgewickelt worden wäre, die darin liegt, dass es heute eine solche Landschaft von Menschenrechtsbewegungen gibt. Zweiter Punkt von dreien, Menschenrechte als Recht im Recht, als juristisch valides Argument. Da kann ich mich im Grunde kürzer fassen, weil es so unbestreitbar ist, dass als Produkt eines Transformationsprozesses, den man, Gerichtsurteile haben freundlicherweise Daten, klarer datieren kann in einem Prozess, den sich so über die 1990er Jahre gestreckt hat, konsolidiert so zu Beginn der Nullerjahre Menschenrechte von Migrantinnen und Migranten als juristisches Argument etabliert sind. Zentral dafür ist die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Die Geschichte muss ich sagen, würde auch zu weit führen, die jetzt im Einzelnen zu erzählen, wie der EGMR aus dem rohen Lehm einer migrationsblinden Konvention ein Dokument gemacht hat, in dem sowohl grundlegend das Recht auf Fortsetzung eines auf sozialen und familiären Bindungen beruhenden Aufenthalts menschenrechtlich geschützt ist, regardless of migration status, als auch das grundlegende Recht, nicht durch aufenthaltsbeendende Maßnahmen in eine Situation der Verletzung grundlegender Menschenrechte gebracht zu werden, non-refoulement, also ein Anspruch auf, ein menschenrechtsbasierter Anspruch auf Asyl. Diese Geschichte ist oft erzählt worden. Wenn man nochmal genauer hinguckt in diese Rechtsprechungslinien, die so in den späten 80er Jahren anfangen und dann eben so Anfang der Nullerjahre gesetzt sind, ständige Rechtsprechung geworden sind, wie häufig dort undokumentierte Migrantinnen und Migranten vorkommen. Also diese Fälle, in denen der EGMR gesagt hat, es ist eine Menschenrechtsverletzung, diese Familie auseinanderzureißen, das wird nicht als illegalen Fall ausgeflaggt. Aber wenn man genauer hinguckt, findet man in zahlreichen Fällen gerade Menschen in der aufenthaltsrechtlichen Irregularität, die von den Menschenrechten, rechtsrechtlichen Garantien profitieren. Und schließlich, ich will das hier nicht in aller Ausführlichkeit besprechen, der EGMR hat auch eine Rechtsprechungslinie zu Artikel 8, dem Recht auf Privat- und Familienleben, entwickelt, in dem ein menschenrechtlicher Anspruch auf Regularisierung anerkannt worden ist. Ja, das sind außergewöhnliche Umstände, in denen der EGMR sagt, es folgt ein Anspruch auf einen legalen Aufenthaltsstatus aus Artikel 8 EMAK, aber es gibt diese Fälle. Jeunesse gegen Niederlande ist so ein Fall, der vor der Großen Kammer 2012, glaube ich, oder 14 erschienen wurde. Eine Familie surinamesischer Abkunft, die gesamte Familie bis auf, glaube ich, Herrn Jeunesse oder war es Frau. Jedenfalls einer der beiden Ehepartner hatte gerade nicht die niederländische Staatsangehörigkeit, sondern nur die surinamesische. Die Behörden haben im Grunde ab und zu haben sie versucht, sie auszuweisen und dann haben sie es wieder gelassen. Die Familie hat 17 Jahre zusammengelebt, bis dann der niederländische Staat der Meinung war, jetzt will er den Aufenthalt von Frau Jeunesse beenden, beziehungsweise sagen, ja, du musst ausreisen und dort auf der niederländischen Botschaft einen Antrag auf Familienzusammenführung stellen. Und das müssen wir dann mal prüfen, ob wir den. War nicht so richtig klar, ob sie zugesagt hatten, dass sie das kriegt. Und da hat der EGMR gesagt, dass, Leute, ja, highly exceptional circumstances, aber es gibt eine menschenrechtliche Pflicht, diese Familie gemeinsam einen legalen Aufenthalt in den Niederlanden zu ermöglichen, der unmittelbar aus Artikel 8 folgt. Was dann übrigens heißt, dass genauso wie eine automatische Ausweisung in der Nachfolge eines Strafurteils immer menschenrechtswidrig ist, weil jeder Einzelfall angeschaut werden muss. Genauso ist ein gesetzlicher Ausschluss jeder Regularisierung menschenrechtswidrig, weil, auch wenn es nur in außergewöhnlichen Fällen der Fall ist, immer die Möglichkeit bestehen muss, den eigenen Anspruch, dass man selber zu diesen außergewöhnlichen Fällen gehört, geltend zu machen, also ein Anspruch gehört zu werden mit diesem Regularisierungsclaim, der darf nicht gesetzlich ausgeschlossen werden. Das waren die Menschenrechte als juristisches Argument. Steht diese Rechtsprechung noch? Ja. Natürlich haben wir Fälle, die enttäuschend ausgegangen sind und wahrscheinlich stimmt es auch, dass in bestimmtem Umfang der EGMR von Dingen zurückgerudert ist. Ich könnte Ihnen die Fälle hier nennen, in denen strategische Prozessführung nicht erfolgreich war, bestimmte menschenrechtliche Argumente geltend zu machen. Ist das Ende erfolgreicher Menschenrechtskämpfe mit Menschenrechten als juristisches Argument? Nein. Die menschenrechtliche Revolution, die herbeigeführt hat, dass Menschenrechte juristisch einklagbar sind, die steht als solche nicht in Frage. Evidence for hope. Und wie sieht's mit dem Menschenrechtsbewusstsein aus? Naturgemäß auch methodisch schwieriger zu erfassen. Als ich Anfang der Nullerjahre für mein Referendariat hier in Berlin war gerade die Zeit, in der die Bewegung Kein Mensch ist illegal sozusagen besonders sozusagen aktiv war. Auch wieder so eine ökumenische Funktion, die das hatte. Leute, die aus der interventionistischen Linken und den Autonomen kamen, konnten da mit den Katholiken zusammen sich auf die Menschenrechte verständigen. Ich fand allein die Bezeichnung kommt, glaube ich, aus den USA ursprünglich, no one is illegal, kein Mensch ist illegal. Es gibt kein prominenteres Subjekt der Menschenrechte als Person. Dieses grammatische Subjekt tritt mit der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte der Französischen Revolution auf den Plan der Geschichte. Niemand darf der Folter unterworfen werden. Niemand darf, kein Mensch ist. Die Menschenrechte prägten als gemeinsames Fundament alle Akteure, die ich in diesem Kontext getroffen habe, obwohl sie ideologisch aus ganz unterschiedlichsten Lagern kamen. Und das war nicht Ausdruck strategischer Optionen. Jedenfalls nach meiner Einschätzung, sondern da stehen Überzeugungen dahinter, dass diesen Menschen Rechte zukommen und dass elementare Verweigerung dieser Rechte, dem aus welchem Kontext man kam, entweder moralisch nicht akzeptabel war, juristisch nicht akzeptabel war, politisch nicht akzeptabel ist. Etwas, was die meisten in diesem Raum hier teilen werden. Trifft das auch für die Migrantinnen und Migranten selbst zu? Auch wiederum schwer zu sagen, methodisch nicht so leicht zu erfassen. Eines der Teilprojekte von MEDIMI, Frankfurt basiert ist, beschäftigt sich mit sozialen Protesten von undokumentierten Migranten und Menschen in der prekären aufenthaltsrechtlichen Situation. Eine der Partnerorganisationen ist Women in Exile, eine 2004 in Berlin gegründete Organisation, die ursprünglich aus Kämpfen gegen Wohnsitzauflagen und also das, was heute wieder aktuell ist, sozusagen Vouchers, sozusagen, also Sachleistungsprinzip entstanden ist. Die haben, ich glaube auch aus Anlass ihres 20-jährigen Bestehens, ein Buchprojekt gemacht, ganz fantastisches Dokument, in dem sie Frauen, die aus der Bewegung stammen oder mal mit ihr Kontakt sozusagen hatten, betreut worden sind, gebeten haben, eigene Erfahrungen aufzuschreiben. Die Frauen haben ganz unterschiedliche Dinge zu erzählen gehabt, aus ihrer Fluchtgeschichte oder aus den Erfahrungen in den Lagern. Manche auch die Erfahrung, zum ersten Mal etwas aufzuschreiben und die Perspektive gehört zu werden mit dem, was sie tun. Sehr ergreifend, das zu lesen zum Teil. Als Grundton zieht sich durch, dass die beteiligten Frauen das als Akt des Empowerments erlebt haben, als Selbstermächtigung, sozusagen eine Stimme zu haben. Wenn man das durch die Medimi-Brille liest, gibt es so für normative Argumente? Ein Stichwort kommt, will nicht sagen in jedem Text, aber es kommt eigentlich durchweg vor, Dignity. Wir haben eine eigene Würde. Die Frauen machen kein juristisches Argument und die nehmen nicht auf irgendwelche Kataloge Bezug. Und vielen geht's in ihrem Zeugnis, das sie dort ablegen, auch nicht unmittelbar um eine politische Intervention. Aber was sich als Grundtenor dadurch durchzieht, ist, dass die beteiligten Frauen sich als Subjekte sehen, die eigene Rechte haben und die es als Stärkung empfinden, in dieser Rolle sprechen zu können und gehört zu werden. Ich persönlich glaube, dass es kaum einen Migranten, eine Migrantin gibt, regardless of migration status, die sich heute nicht als Subjekt, als Träger von Rechten, als Inhaberin von Rechten sieht. Evidence for hope. Ich hoffe, ich habe Ihnen ein bisschen zeigen können, dass Akteure, migrationsgesellschaftliche Akteure, die sich in Kontexten bewegen, in denen es um irreguläre Migration geht, in denen Menschen in der aufenthaltsrechtlichen Illegalität eine Rolle spielen, zu den Pionieren des Menschenrechtsschutzes gehören. In der Politik, in politischen Handlungskontexten, im Recht, in nicht institutionell gerahmten alltagsweltlichen Kontexten. Ich hoffe, ich habe Sie ein bisschen damit dabei ermutigen können zu sehen, dass die Infrastruktur für zukünftige politische, juristische und alltägliche Kämpfe um die Menschenrechte von Migrantinnen und Migranten, regardless of migration status, im Kern weiter intakt ist, sodass wir Grund zur Annahme haben, dass auch in zukünftigen Kämpfen Menschenrechte darum gerungen werden kann, Menschenrechte relevant zu machen. Das heißt nicht, dass die Kämpfe gewonnen werden, aber das heißt, dass sie geführt werden und gewonnen werden können. Ein menschenrechtsbasierter Ansatz ist deshalb, das ist meine Überzeugung und ich glaube, dafür gibt es wissenschaftliche Evidenz, nicht bloßer normativer Voluntarismus eines leidigen Trösters, sondern tief in die Interaktionen unserer Migrationsgesellschaften eingelassen. Und deswegen, ich bin davon überzeugt, es gibt Evidence for Hope und allen Grund darauf, gelegentlich auch stolz zu sein auf die Errungenschaften unserer Revolution. Es lebe die Revolution.
Das war der Rechtswissenschaftler Jürgen Bast über die Rolle von Menschenrechten in Debatten um Migration. Er hat seinen Vortrag gehalten am 14. März 2024 in Berlin auf der Tagung Ohne Papiere, aber nicht ohne Rechte. Aufenthaltsrechtliche Illegalität in Zeiten restriktiver Migrationspolitiken. Veranstaltet wurde diese Tagung von der Katholischen Akademie Berlin.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.